Hallo und herzlich willkommen bei Mediziner Mikro, dem Podcast des Klinikums Passau. Gesundheit ist alles und ein Krankenhaus ein Ort voller spannender Geschichten und geballtem Wissen. Der März ist Darmkrebsmonat. Einer unserer Spezialisten für Darmkrebs ist Dr. Oliver Heupel. Er ist Facharzt für Viszeralchirurgie, geschäftsführender Oberarzt und Koordinator unseres zertifizierten Darmkrebszentrums. Wie wichtig Vorsorge ist, wie Darmkrebs behandelt wird und wie eine Darmspiegelung abläuft, das erklärt er uns heute in einer Folge zum Darmkrebsmonat März. Vielen Dank fürs Kommen, Herr Dr. Heupel.
Auch einen schönen guten Tag von mir und ich möchte mich ausdrücklich bedanken, dass wir mal über dieses Thema sprechen können, das doch eigentlich jede Familie irgendwo im Laufe des Lebens mal berührt.
Der Darmkrebsmonat ist ja mittlerweile einigermaßen bekannt. Renommierte Stiftungen haben sich der Sache angenommen, die werben gezielt mit Veranstaltungen, sind im Internet und auf Social Media präsent. Bekommen denn aus Ihrer Sicht der Darmkrebs und die wichtige Prävention und auch die Früherkennung, bekommen die genug Aufmerksamkeit oder bleibt der Darm und damit auch der Darmkrebs weiterhin Tabuthema?
Also ich glaube nicht, dass das ein spezielles Problem ist, was jetzt den Darm betrifft. Es ist, glaube ich, menschlich, dass wenn es um Krankheiten geht oder um Gebrechlichkeiten, dass das gerne verdrängt wird und dass die Leute sich, wenn sie nicht unmittelbar damit konfrontiert sind, eher davon fernhalten. Das sehen wir immer wieder, wenn wir Veranstaltungen machen, dass die dann doch, dass dann eigentlich hauptsächlich Betroffene kommen und die breite Masse, die das ereilen kann, eigentlich nicht kommt, weil sie mit dem Thema Krankheit und Verletzlichkeit nichts zu tun haben möchten.
Verstehe. Stichwort Prävention. Was können denn Patienten jetzt selbst tun, um das Risiko für Darmkrebs zu senken?
Also ganz vorneweg stehen irgendwelche Maßnahmen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, wie gesunde Ernährung, sportliche Aktivitäten. Dann sollten die Patienten nicht übergewichtig sein. Sie sollten irgendwelche Schadstoffe weglassen, wie Rauchen oder übermäßigen Alkoholgenuss. Das sind so die Hauptmerkmale. Ja. Und natürlich, man muss ein gewisses Augenmerk auf die Prävention legen.
Der Darmkrebs, der gilt ja als heimtückisch. Was genau ist denn so gefährlich beim Darmkrebs?
Das Gefährliche am Darmkrebs ist, dass er in der Regel über eine lange Zeit unerkannt bleibt oder keine Symptome macht. Und das ist auch der Grund, warum wir in der Klinik täglich Leuten sehen, die in sehr späten Stadien kommen.
Bei welchen diffusen Symptomen oder Warnzeichen heißt es denn für den Betroffenen jetzt wirklich ab zum Arzt?
Also spezifische Symptome, die sofort an den Darmkrebs denken lassen, treten nur in Spätstadien auf. Wenn man zum Beispiel merkt, dass man rasch an Gewicht verliert, dass man nachts vermehrt schwitzt oder dass man nicht mehr so leistungsfähig ist oder dass Stuhlgewohnheiten sich verändern, dann sollte man schon zeitnah zum Arzt gehen. Ansonsten bei Symptomen wie Erbrechen oder einen prallen, harten Bauch mit Schmerzen sollte man unverzüglich hingehen. Das wäre ein Spätsymptom, was ich vorher erwähnt hatte.
Ja. Darmkrebs gehört zu den häufigsten Tumorerkrankungen in Deutschland. Erfreulicherweise sinkt jetzt die Zahl der Neuerkrankten und auch derjenigen, die an Darmkrebs sterben. Woran liegt denn das?
Ja, das sind jetzt zwei Fragen, Komplexe. Lassen Sie mich erstmal mit der ersten beginnen. Warum sinkt die Zahl der Neuerkrankten? Das ist sicherlich das Verdienst von den Früherkennungen. Hier werden Frühstadien oder Vorstufen des Darmkrebs zuverlässig erkannt und entfernt. Und somit kommt es erst gar nicht zu einem Ausbruch dieser Erkrankung. Und das ist Funktion der systematischen Vorsorgeuntersuchung.
Ab wann sind denn die angedacht, beziehungsweise werden von der Kasse übernommen?
Ab 50 Jahren wird das von der gesetzlichen und auch von den privaten Krankenkassen vollständig übernommen. Es gibt Erkrankungen oder Dispositionen für diese Erkrankungen, wo frühere Untersuchungen notwendig werden und da werden die Kosten auch übernommen, wenn es denn indiziert ist. Lassen Sie mich noch kurz erzählen, warum weniger Leute am Darmkrebs sterben.
Ja, gern.
Es ist so, dass die Medizin deutliche Fortschritte gemacht hat und in den meisten oder in vielen, vielen Fällen können wir die Patienten dauerhaft vom Krebs befreien. Und falls es uns nicht möglich sein sollte, gibt es noch eine ganze Palette anderer Behandlungsmöglichkeiten, die zumindest das Leben über viele Jahre verlängern kann.
Mhm, genau, da kommen wir dann später nochmal drauf. Sie haben es gerade gesagt, Früherkennung ist ganz wichtig, um die Heilungschancen zu verbessern. Es gibt jetzt Koloskopie, also die Dickdarmspiegelung oder den Stuhltest. Zu welcher Methode raten denn Sie? Welche ist zuverlässiger? Und wo kann man die Koloskopie durchführen lassen? Den Stuhltest kann man ja zu Hause machen.
Genau. Also ganz klares Statement. Die Koloskopie ist eigentlich das Mittel der Wahl, um zuverlässig frühe Stadien des Krebs erkennen zu können. Und besser noch, wenn man das denn dann in der Koloskopie erkannt hat, wird es auch in den meisten Fällen vielleicht auch so behandelt werden können, dass einfach diese frühen Veränderungen rausgezwickt werden, koloskopisch, sodass der Patient erst gar nicht an dem Krebs erkrankt. Oder wenn es ein ganz frühes Stadium ist, kann er auch so geheilt werden.
Mhm. Sie haben es vorhin genannt, ab dem 50. Lebensjahr gibt es diese Leistung, also der Koloskopie von den Krankenkassen. Wenn man jetzt eine familiäre Vorbelastung hat, sollte man dann das vielleicht schon früher mal anschauen lassen?
Absolut. Also Sie hatten mich vorhin auch noch gefragt, wo man die Koloskopie durchführen lassen kann. Das kann man durchaus bei uns im Klinikum machen. Das kann man aber auch beim niedergelassenen Gastroenterologen machen.
Mhm.
In jedem Fall sollte ein vertrauensvolles Gespräch mit dem Hausarzt im Vorfeld erfolgen und der wird auch Erfahrung haben, wo er die Patienten dann gerne hinschicken wird.
Mhm.
Ich möchte gar nicht unter den Tisch kehren, dass die Wartezeit mitunter ein bisschen länger sein kann.
Das heißt?
Bitte?
Das heißt, wie lange?
Ja, mitunter ein halbes Jahr.
Okay.
Mhm. Aber das unterstreicht nochmal die Wichtigkeit, dass man sich gedanklich zumindest mal damit auseinandergesetzt hat und vielleicht einen Termin ausmacht. Und bevor man das dann letztendlich zu Ende denkt, ist das halbe Jahr dann auch schon vergangen.
Mhm. Vor der Koloskopie, da ängstigen sich ja viele Patienten. Sie haben entweder Angst vor Schmerzen oder manche schämen sich natürlich auch. Können Sie diese Angst und Scham nehmen?
Ja, schlussendlich muss das jeder für sich selbst entscheiden, ob er diesen Schritt geht. Aber alle Patienten, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben gesagt, naja, das war jetzt eigentlich kein großer Aufwasch.
Ja,
okay. Manche haben mir sogar gesagt, auch Kollegen, Mensch, so gut habe ich ja noch nie geschlafen, weil diese Untersuchung wird so mit einer leichten Narkose begleitet, sodass die Patienten natürlich überhaupt keinen Schmerz haben oder so.
Mhm.
Wenn Leute Angst vor Narkosen haben, ist es aber auch möglich, die Untersuchung ohne Narkose zu machen. Wenn jemand da Bedenken hat, kann man das mit dem Gastroenterologen besprechen. Und das zumindest probieren. Und falls es dann doch nicht gehen sollte aus irgendeinem Grund, da kann man ein bisschen das Medikament zuspritzen.
Mhm. Was passiert denn konkret bei einer Koloskopie? Was wird da gemacht? Können Sie das in knappen Worten schildern?
Ja, in knappen Worten, mit einem beweglichen Schlauch wird schlussendlich vom Anus hinten in den Dickdarm eingefahren. Und dieser Schlauch wird unter Sicht und kontrolliert vorgeschoben, bis man den Dünndarm erreicht. Und dann erfolgt natürlich nach Insufflation von Luft, da wird ein bisschen Luft reingeblasen, damit der Darm sich distendiert, damit man überhaupt die Schleimhaut beurteilen kann. Und dann erfolgt im Rückzug die Inspektion oder die Therapie von diesen Veränderungen oder von der vielleicht auch unauffälligen Schleimhaut.
Mhm. Das ist ja ein bisschen der schöne Nebeneffekt, in Anführungszeichen, dass eben so Darmpolypen gleich entfernt werden können. Also das heißt auch, dass nicht unbedingt jetzt ein zweiter Eingriff stattfinden muss, sondern dass in einem Aufwasch gemacht wird.
Ganz genau. Also in der Regel werden diese Polypen, wenn denn welche da sind, vollständig entfernt. Das wird zum Beispiel mit einer heißen Schlinge gemacht oder mit einem elektrischen Skalpell. Und dann wird das geborgen und zum Pathologen eingesendet. Und der untersucht das dann und wird dann dem Gastroenterologen mitteilen, was es denn war. Ob das eine Vorstufe war, ob das eine Frühform des Krebs war oder ob es schon ein ausgewachsener, in Anführungszeichen, Darmkrebs war.
Mhm.
Und wir haben in unserem Darmkrebszentrum Strukturen geschaffen, dass alle Patienten, die so erkrankt sind, mit einem multilateralen Team, die diskutiert werden, und wir finden für jeden Patienten die passende Therapie, die für ihn passt, mhm. aber auch die von den Leitlinien so empfohlen wird.
Mhm. Genau darauf wollte ich auch jetzt noch hinauskommen. Unser Klinikum hat ja seit Jahren, wie wir vorhin schon mal erwähnt haben, ein zertifiziertes Darmkrebszentrum und ist jetzt erst kürzlich wieder rezertifiziert worden. Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Sie haben es jetzt schon angedeutet, also was das bedeutet und was das dem Patienten bringt, dass sie eben multilateral, interdisziplinär behandelt werden. Gibt es noch irgendwelche Vorteile, die man herausstreichen kann?
Also lassen Sie mich eine Spitze am Anfang raushauen. Also wir haben es nicht seit Jahren, sondern wir haben es schon seit vielen Jahren.
Okay.
Wir waren das 55. Darmkrebszentrum überhaupt in Deutschland, und ein Darmkrebszentrum kann nicht so agieren, wie es will. Letztendlich ist es so, dass die Schirmherrschaft, die ist das oberste Ruder, hat die Deutsche Krebsgesellschaft, und die gibt letztendlich die Leitplanken vor, in der wir uns bewegen dürfen. Und diese Strukturen gewährleisten, dass jeder Patient immer unabhängig von Urlaubsplänen, unabhängig von Tageszeiten optimal von Spezialisten behandelt wird. Und das wird auch jedes Jahr durch ein Audit überprüft. Mhm. Und es ist nicht möglich, dass hier irgendwas unter den Tisch fällt.
Mhm. Okay. Vielleicht können wir abschließend noch darstellen, welche operativen Optionen dann bestehen, wenn man tatsächlich an Darmkrebs erkrankt ist.
Also das oberste Prinzip der Darmkrebschirurgie ist eigentlich, den Tumor und das mit oder fraglich betroffene Lymphabflussgewebe zu entfernen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man das minimalinvasiv macht oder dass man das über einen herkömmlichen Bauchschnitt macht. Das diktiert eigentlich, ob der Patient voroperiert ist, wo der Tumor genau liegt, wie der Tumor genau in das umgebende Gewebe eingepflegt ist. Also da wird auch für jeden Patienten die optimale Therapie ausgewählt im Vorfeld. Mhm. Und auch natürlich in Rücksprache mit dem Patienten.
Mhm. Ganz zum Schluss möchte ich nochmal den Kreis schließen. Wir haben ganz am Anfang über Prävention, Lebensstil geredet. Es ist jetzt zuletzt so die besorgniserregende Schlagzeile kursiert: Darmkrebs trifft immer häufiger auch junge Menschen. Können Sie das im Klinikalltag auch erleben, und woran liegt das?
Das kann ich, also pauschal kann ich das aus meiner persönlichen Erfahrung in der Klinik nicht wiedergeben.
Mhm.
Wenn das statistisch auffällig sein sollte oder auffällig ist, könnte das sicherlich auch eine Funktion der Früherkennungsuntersuchung sein, mhm. dass Darmkrebs früh entdeckt wird und dann auch bei jüngeren Patienten, mhm. die man früher nicht hätte aufgedeckt.
Ja. Okay, verstehe. Zum Abschluss jeder Folge spielen wir immer eine kurze Fragerunde nach dem Motto dies oder das. Ich stelle eine jeweils kurze Frage, die ist ein bisschen spitz formuliert, und wenn es geht, eine möglichst kurze Antwort von Ihnen. Rotes Fleisch, furchtbar schlecht für den Darm oder unbedenklich verzehrbar?
Hier sprechen wir über das nitritgepökelte Fleisch. Soll ja ein bisschen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an Darmkrebs zu erkranken. Schmeckt trotzdem gut. Ich esse es, und mit Darmkrebsvorsorge sollte das kein Problem sein.
Okay. Darmkuren. Sinnvoll im Rahmen von Prävention bei Darmkrebs oder eher Quatsch?
Gehört für mich in die Kategorie von Wellness.
Mhm. Koloskopie, also wieder zur Darmspiegelung. Ist die auf den Darm beschränkt oder wird der Magen gleich mit angeschaut?
Das muss man mit dem Gastroenterologen besprechen.
Mhm. Also ist individuell?
Das ist individuell, und es wird jeweils ein anderes Instrument dafür verwendet.
Mhm. Künstlicher Darmausgang. Ist man da wahnsinnig eingeschränkt oder ist ein relativ normales Leben noch möglich?
Vorneweggestellt, ein künstlicher Darmausgang kann Leben retten. Man ist nicht wahnsinnig eingeschränkt und es ist ein normales Leben möglich. Mit gewissen Maßnahmen können die Leute sogar in die Sauna gehen. Aber glücklicherweise werden diese künstlichen Ausgänge meistens nur vorübergehend für einen Zeitraum von circa 6 Wochen angelegt.
Aha. Herr Dr. Häupl, ganz vielen Dank für die vielen wertvollen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Das war Medizin am Mikro mit Dr. Oliver Häupl zum Darmkrebsmonat März. Weitere Infos gibt es unter www.onkologie-passau.de/darmkrebszentrum. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Abo und natürlich über Nachrichten auf den Social-Media-Accounts des Klinikums Passau. Danke fürs Zuhören.